Benutzt ihr eigentlich noch Facebook? Ich ja nicht mehr so wirklich, vor allem seit ich die meiste Zeit auf Instagram rumhänge und nur noch über WhatsApp chatte. Aber es gibt auch Leute, für die Facebook wirklich wichtig ist. Zum Beispiel für Bui Tan Hieu, einen vietnamesischen Journalisten, der von seinem Staat verfolgt und unterdrückt wird. Bui Tan Hieu schreibt über Themen wie Korruption und Landraub und postet seine Texte unter anderem auf seinem Facebook-Account.
Dieser Facebook von mir hat sehr, sehr viele Follow und sehr, sehr viele Leute zu lesen. Aber mein Facebook ist das über 215.000 Follow.
215.000 Menschen, die seine Texte auf Facebook lesen und seine Recherchen verfolgen. Bui Tan Hieus Facebook-Account ist so beliebt, weil es in Vietnam kaum unzensierte Berichterstattung gibt. Dann aber wacht er eines Morgens auf und sein Account ist gesperrt. Dieses ganz zentrale Werkzeug seiner Arbeit, eine wichtige Quelle für unzensierte Berichterstattung für Hunderttausende Vietnamesen und Vietnamesinnen, einfach gesperrt.
Am Anfang, ich bin auch sehr schockiert, dass mein Facebook gesperrt ist. Manchmal ist es ein paar Tage, manchmal eine Woche, manchmal mehr Tage lang.
Jemand scheint alles daran zu setzen, Bui Tan Hieu zum Schweigen zu bringen. Zensur kennt keine Ländergrenzen, vor allem seit es das Internet gibt. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört Crime Exe. Das ist Bui Tan Hieu. Er spricht kein Deutsch. Deswegen übersetzt sein Freund und Kollege Cor Le Trung für ihn.
Also, mein Name ist Bui Tan Hieu. Ich bin ein Blogger.
Als wir mit den beiden skypen, sitzen sie in Cor Le Trungs Büro in Berlin. Die beiden sitzen eng gedrängt auf zwei Hockern, damit sie zusammen ins Bild der Videokamera von Cor Le Trungs Handy passen. Bui Tan Hieu hört aufmerksam zu, als Cor Le Trung die ersten Fragen übersetzt. Und dann, mit einem Kaffee in der Hand und gerunzelter Stirn, fängt Bui Tan Hieu an zu erzählen. Es ist das Jahr 2005 und Bui Tan Hieu lebt mit seiner Frau in Hanoi, in Vietnam. Da betreiben sie eine Werbeagentur. Sie hängen Werbeplakate auf, drucken Flyer, was man halt so macht in einer Werbeagentur. Mit Politik hat Bui Tan Hieu gar nichts zu tun.
Vorher, ich habe darüber Politik gar nicht interessiert. Ich möchte nur einfach wie eine Arbeit mit meiner Werbeagentur Geld zu verdienen, für meine Familie zu versorgen.
Mit der Werbeagentur können sich die Buis gut über Wasser halten. Abends, nach der Arbeit, fahren sie vom Hanoier Zentrum, da ist ihre Werbeagentur, nach Hause in einen kleinen Vorort von Hanoi. Am Wochenende besuchen sie Bui Tan Hieus Mutter. Sie wird später noch eine große Unterstützerin seiner journalistischen Arbeit sein. Davon ahnen zu diesem Zeitpunkt aber beide noch nichts. Weder von der Unterstützung, noch von den Veröffentlichungen, die Bui Tan Hieu machen wird. Für die beiden ist im Moment nur wichtig, dass sie sich regelmäßig sehen. Und Bui Tan Hieu kümmert sich darum, dass bei solchen Gelegenheiten immer gutes Essen auf dem Tisch steht.
Ich koche auch für meine Mutti, was meine Mutti gefällt.
Wenn es nach Bui Tan Hieu ginge, könnte es ewig so weitergehen. Und als seine Frau schwanger wird, ist das Familienglück perfekt für ihn. Bis die Wehen einsetzen und sich alles ändert. Bui Tan Hieu fährt seine Frau in ein Krankenhaus in Hanoi. Da werden sie aber nicht gleich in den Kreissaal geführt. Erstmal soll Bui Tan Hieu bezahlen.
Die Krankenhausmitarbeiter hat mir gesagt, du sollst das Geld geben für die Arzt, das 2 Millionen Dong. Damit deine Frau besser behandelt.
Diese 2 Millionen Dong sind nicht irgendwelche normalen Gebühren, die anfallen, wenn man im Krankenhaus entbinden will, sondern ein kleiner Bonus für den Arzt, damit der die Frau im Krankenhaus gut behandelt. Umgerechnet sind 2 Millionen Dong etwas mehr als 70 Euro. Für Bui Tan Hieu eine ganz schöne Summe, etwa die Hälfte seines Gehalts. Aber die soll er jetzt erstmal auf den Tisch blättern, wenn er will, dass es seiner Frau gut geht. Wenn ihr euch jetzt denkt, das ist ganz schön unverschämt, dann habt ihr zwar recht, aber in Vietnam sind Korruption und Schmiergeld nichts Ungewöhnliches. Vietnam liegt damals mit Ländern wie Belarus und Nicaragua auf Platz 107 des Korruptionsindex von Transparency International. Bui Tan Hieu kennt das Spielchen von seiner Werbeagentur.
wenn ich das irgendwo an den Schild hänge, ich muss auch halbe Bühne bauen, dann muss ich auch für die Behörde Geld geben, damit das ich Genehmigung bekomme.
Auch für seine Werbeagentur muss er regelmäßig Schmiergeld zahlen, damit er die nötigen Genehmigungen bekommt. Zum Beispiel, wenn er nur ein Schild aufhängen will. Aber dass er in einem Krankenhaus für die Geburt von seinem Sohn erstmal Schmiergeld zahlen muss, das schockiert Bui Tanhyu dann doch. Er sagt, vielleicht hätte er sich nach der Geburt von seinem Sohn so sehr gefreut, dass er dem Arzt sowieso noch etwas Geld zugesteckt hätte.
Aber sie verlangt das Geld, bevor das Kind geboren ist. Das ist dann für mich ist sehr gefährlich, weil ich habe Sorgen, dass das gibt auch hier ein Menschenleben für meinen Sohn zu leben. Deswegen, das habe ich so sehr erschockiert.
Bui Tanhyu zahlt am Ende trotzdem. Und natürlich ist er erstmal vor allem erleichtert, als mit der Geburt seines Sohnes alles gut geht. Aber er denkt sich, so kann ich das nicht stehen lassen. Und setzt seinen eigenen kleinen Blog auf. Da schreibt er über das, was er und seine Frau im Krankenhaus erlebt haben. Er schreibt in sarkastischem Tonfall, macht sich lustig über ein Thema, das eigentlich gar nicht so lustig ist. Bei den Vietnamesen und Vietnamesinnen scheint das anzukommen. Obwohl das sein allererster Post ist, geht sein Blog gleich durch die Decke.
Und plötzlich kommen sehr viele Leute mitzulesen, mitfühlen und mit Unterstützung. Und dann kommen sehr viele, danach sehr viele lesen.
Bui Tanhyu merkt, nicht nur er hat solche Erfahrungen gemacht. Nicht nur dieses eine Krankenhaus in Hanoi ist so korrupt. Was er bislang nur geahnt hat, was er bisher nur als Einzelfall in seiner Werbeagentur erlebt hat, das erkennt er jetzt als System. Deshalb schreibt er ab sofort regelmäßig über Korruption, aber auch über andere Themen, die ihn stören in seinem Land.
Danach, ich habe mehr geschrieben und sehe, wer ich schreibe, dann kommen sehr viele Leute zu lesen.
Dieser kleine Blog, den Bui Tanhyu von da an neben seiner Werbeagentur betreibt, wird ihm nicht nur viele Leserinnen und Leser bringen, sondern auch noch eine ganze Menge Ärger, weil es mächtige Leute gibt, denen das so gar nicht in den Kram passt. Was man über Vietnam wissen sollte, das Land belegt Platz 175 von 180 auf der Rangliste der Pressefreiheit. Dahinter kommen nur noch Länder wie China und Nordkorea. Die Medien in Vietnam sind zum größten Teil unter Kontrolle der kommunistischen Partei. Nur vereinzelt berichten Bürgerjournalisten und Blogger kritisch über die Partei und die Regierung. Dafür werden sie dann häufig verhaftet und eingesperrt. All das weiß Bui Tanhyu, oder er ahnt es zumindest. Schließlich lebt er schon sein ganzes Leben in Vietnam. Er weiß, nach welchen Regeln das Land funktioniert. Trotzdem kann er sich nicht vorstellen, dass auch er verhaftet werden könnte.
Ich denke, ich werde nicht verhaftet, weil ich habe nur Bericht über die das Leben für normale Menschen leben hier in Vietnam. Aber ich bin nicht gegen die Kommunisten und deswegen ich denke schon, die Polizei wird mich nicht verhaften.
Bui Tanhyu glaubt, dass das, was er schreibt, die Regierung nicht stören kann. In seinen Augen ist er nicht besonders politisch in seinen Texten. Er schreibt eben vom typischen vietnamesischen Leben und was so dazugehört. Seinem Publikum gefällt das. Die Leute schätzen die Ehrlichkeit, mit der er über alltägliche Probleme berichtet. Den Mut, mit dem er Missstände anspricht. Aber Bui Tanhyu hat sich verschätzt. Und zwar gewaltig. Die Regierung hat sehr wohl was gegen seine Texte. Sein Blog wird so erfolgreich, dass die Polizei darauf aufmerksam wird. Für sie ist er ein Unruhestifter, von dem sie lieber nichts mehr hören will. Dafür schickt sie aber nicht ein Schreiben nach dem Motto »Bitte löschen Sie Ihren Blog«. Nein, sie schickt Polizisten zu Bui Tanhyus Bruder. Der soll ihm was ausrichten.
Wenn ich so weiter schreibe, dann werde ich verhaftet.
So eine Nachricht bekommt Bui Tanhyu dann bald auch persönlich von der Polizei. Die Message ist dieselbe. Hör auf zu schreiben oder wir verhaften dich. Aber Bui Tanhyu schreibt weiter. Darüber, wie der vietnamesische Staat Menschen ihr Land wegnimmt und es mit mehr Gewinn weiterverkauft. Oder darüber, wie vietnamesische Katholiken unterdrückt werden. Bis eines Tages die Polizei ihre Drohung wahrmacht und ihn verhaftet. Er muss nicht lange im Gefängnis bleiben, aber von da an ist die Polizei sein regelmäßiger Besucher. Manchmal nimmt sie ihn nur ein paar Stunden mit. Sie befragt ihn und lässt ihn danach wieder gehen. Aber ab und zu muss er dann doch in Untersuchungshaft. Da wird ihm Gewalt angedroht, wenn er sich den Befehlen der Polizei widersetzt. Denen beugt er sich aber jedes Mal. Deshalb wird er nie geschlagen oder misshandelt. Was er im Gefängnis erlebt, beschreibt er später in einem Buch.
Herzlich willkommen bei Reich schön tot.
Wir sind Nadine und Susanne und ihr seid im True Crime Podcast aus der Glitzerwelt.
Hier haben die berühmten und die schönen Menschen dieser Welt ihre oft dramatischsten Hauptrollen.
Mal als bemitleidenswerte Opfer, mal als eiskalte Killer.
Denn eines können wir euch mit Sicherheit sagen, weder Reichtum noch Schönheit schützen vor Verbrechen.
Jeden Montag gibt es eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo.
Wir freuen uns auf euch.
Ich schreibe über mich, wo ich die Zeit im Gefängnis, weil damit die Vietnamesen wissen, wie im Gefängnis in Vietnam wirklich ist und hat mehr Erfahrung darüber und besser zu überleben im Gefängnis.
Er sitzt nie mehr als ein paar Tage in U-Haft, manchmal vielleicht eine Woche. Aber die Einschüchterungstaktik der Polizei funktioniert, zumindest bei den Menschen rund um Bui Tan Hieu. Auch bei denen tanzt seinetwegen immer wieder die Polizei an, bei seinen Geschwistern zum Beispiel. Die wollen deshalb schon bald nichts mehr mit ihm oder seinem Blog zu tun haben. Nur noch seine Mutter hält den Kontakt. Und auch bei Bui Tan Hieus Kunden von der Werbeagentur steht plötzlich die Polizei vor der Tür.
Meine Auftraggeber bekommen immer Besuch von Polizei. Und die Polizei fragt über mich und sagt, was habe ich gemacht. Und viele Auftraggeber von mir hat Angst. Und deswegen, wenn ich nach dem Gefängnis verlassen und die Leute geben nicht mehr die Auftrag.
Bui Tan Hieu verliert immer mehr Kunden. Das Geld wird knapp. Langsam weiß er nicht mehr, wie er seine Familie versorgen soll. Er schreibt trotzdem weiter und belässt es nicht nur dabei. Er verteilt zum Beispiel T-Shirts, um gegen Militäreinsätze auf zwei Inselgruppen im südchinesischen Meer zu protestieren. Auch dafür wird er verhaftet. Irgendwann denkt er sich, diese ständigen Verhaftungen, die Kunden, die er verliert, das kann so nicht weitergehen. Aber dann macht Bui Tan Hieu nicht seinen Blog dicht, sondern seine Werbeagentur. So, als ob er sagen will, jetzt erst recht. Er will sein Publikum nicht hängen lassen. Die Leute verlassen sich auf ihn, auf seine Berichterstattung. Das spürt er auch draußen im realen Leben. Wenn er zum Beispiel in eine andere Stadt fährt oder ein Dorf, um von dort zu berichten, bieten ihm die Leute an, ihr Moped zu benutzen oder bei ihnen zu übernachten. Sie wollen ihm helfen, damit er weiterschreiben kann, obwohl die Polizei alles tut, das zu verhindern. Und dann, eines Tages, kommt auch Hilfe aus dem Ausland.
2009, die vietnamesische Polizei hat mich einmal verhaftet und das gibt sehr viele Reaktionen von den verschiedenen Botschaften, deutsche, amerikanische und verschiedene Länder, dass die Vietnamesen zu reden oder zu diskutieren über Verhaftung von mir.
Bui Tan Hieu bekommt langsam auch internationale Aufmerksamkeit. Anderen Ländern fällt auf, was er schreibt und wie seine Regierung darauf reagiert. Also kriegt die vietnamesische Regierung, ganz undiplomatisch ausgedrückt, einen auf den Deckel, weil sie Bui Tan Hieu ständig einsperrt. Und das wirkt. Die Polizei steckt ihn nicht mehr ins Gefängnis. Aber so richtig in Ruhe lässt sie ihn deswegen noch lange nicht.
Danach hat die vietnamesische Polizei die Taktikänderung, weil die sagt, wenn ich verhaftet werde, dann werde ich sehr viele Probleme mit den verschiedenen Botschaften hier in Vietnam. Deswegen, die macht das einfach so, die nehme ich auf in Polizeireviers am Früh und am Abend mich wieder verlassen. Und dann die sagt, ich bin nicht verhaftet, nur wir aufnehmen deine Sagen und in den Reviers von Polizei, aber nicht verhaftet. Aber nur früh abholen, am Abend freilassen.
Die Polizei nimmt Bui Tan Hieu also nicht mehr offiziell fest, sondern holt ihn nur noch tageweise mit aufs Revier, zur Befragung. Und sie packt seinen Blog hinter eine Firewall, versteckt ihn also. Seine Leser können jetzt nicht mehr einfach so auf die Seite zugreifen. Aber das kommt zu spät. Mittlerweile ist Bui Tan Hieus Blog so bekannt und so populär, dass die Vietnamesen und Vietnamesinnen ihn trotzdem finden. Nur eben über Umwege.
Ja, die Leser im sozialen Netzwerk hat auch verteilt, wie gemacht das, diese Firewall umgehen.
Die Internetprovider sind in Vietnam zum damaligen Zeitpunkt größtenteils in der Hand des Staates. Und der entscheidet, wer welche Internetseiten besuchen darf. Wenn jemand zum Beispiel den Namen eines kritischen Blogs eingibt, wie den von Bui Tan Hieu, dann führt die Anfrage ins Leere oder sie wird umgeleitet auf eine ganz andere Website. Stellt euch das so vor. Wenn ihr jemanden anrufen wollt, dann gebt ihr in den meisten Fällen keine Handynummer mehr ein, sondern ihr öffnet eure Kontaktliste. Aber wenn ihr da jetzt den Namen Bui Tan Hieu auswählt, wird euch keine Nummer angezeigt. Die wird blockiert. Falls ihr die Nummer aber auswendig gelernt habt, könnt ihr ihn weiterhin anrufen. So ähnlich ist es bei Bui Tan Hieu und seinem Blog auch. Wer den Namen der Website eingibt, wird geblockt. Wer die Nummer eingibt, also die IP-Adresse, die hinter dem Namen steht, der erreicht die Seite weiterhin. Solche Sperren lassen sich leicht umgehen. Anleitungen dafür gibt es haufenweise im Internet. Die sind ironischerweise nicht gesperrt. Deswegen hat die Firewall in Vietnam auch den Namen Bamboo Firewall, im Gegensatz zur chinesischen Great Firewall, weil es in Vietnam recht leicht ist, über die kleine Bambusabsperrung zu klettern. So richtig von Dauer kann natürlich auch diese Lösung nicht sein. 8 Jahre, nachdem Boytan Hugh seinen ersten Blog-Eintrag verfasst hat, deutet sich tatsächlich ein Ausweg an. Der Bürgermeister von Weimar lädt Boytan Hugh nach Deutschland ein. Der ist auf das Buch aufmerksam geworden, das er über seine Zeit im Gefängnis geschrieben hat. Und das soll er jetzt in Weimar vorstellen. Boytan Hugh kann die Auszeit von dem ständigen Stress in Vietnam gut gebrauchen. Also nimmt er die Einladung an und fliegt nach Weimar. Da wird auch das deutsche PEN-Zentrum auf ihn aufmerksam. Eine Schriftstellervereinigung, die unter anderem dafür eintritt, dass Meinungen frei formuliert und veröffentlicht werden dürfen. Das stellt sich bald als der nächste Glücksfall für Boytan Hugh heraus. Von diesem PEN-Zentrum bekommt er nämlich ein Stipendium, um für 4 Jahre mit seiner Frau und seinem Sohn in Deutschland zu leben. Seine Mutter und Geschwister, sein gewohntes Umfeld, seine ganze Heimat, das alles muss Boytan Hugh zurücklassen. Aber Deutschland bedeutet für ihn vor allem Hoffnung. Endlich darf er schreiben, ohne ständig von der kommunistischen Partei beobachtet zu werden. Eingeschüchtert, weggesperrt. Also schreibt Boytan Hugh und schreibt und schreibt.
Ich habe 3 Bücher geschrieben in dieser Zeit. Das war meine beste Zeit überhaupt, weil ich habe keine Angst mehr von der vietnamesischen Polizei verhaftet.
Bis hierhin klingt diese Geschichte wie eine, die man schon oft gehört hat. Über Menschen, die in Diktaturen oder autoritären Regimes ihre Meinung sagen. Über Bloggerinnen und Blogger, Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen, Journalistinnen und Journalisten, Whistleblower und Oppositionelle. Aus der Ferne könnte man sagen, nicht gut, dass es Zensur gibt, aber so ist die Welt eben. Solche Regimes machen, was sie wollen. Und sie machen es mit ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern in ihrem eigenen Land. Mit Boytan Hugh in Vietnam. Aber dann passieren Dinge, die Boytan Hughs Gefühl von Sicherheit auch auf die Distanz erschüttern, in seinem neuen, vorübergehenden Leben in Berlin. So richtig los geht es im Jahr 2016. Da ist er schon 2 Jahre mit seinem Stipendium in Deutschland. Da findet in Vietnam die Nationalversammlung statt. Die Vietnamesen wählen ihr Parlament. Wirklich demokratisch sind die Wahlen nicht. Sogar in der Verfassung steht, dass die kommunistische Partei den Führungsanspruch hat in Vietnam. Deshalb regiert sie auch schon seit mehr als 70 Jahren. Dass jetzt also wieder die kommunistische Partei gewinnt, das ist nicht überraschend. Dieses Mal setzen sich aber die Hardliner in der Partei durch, die besonders hart gegen Dissidenten vorgehen wollen.
Ich merke schon ab 2016 nach der Kommunistenparteiversammlung in Vietnam gewesen und hat sehr viel passiert, dass die Blogger in Vietnam oder die freien Journalisten in Vietnam sehr viele verhaftet und lange Zeit im Gefängnis sitzen. Und da merke ich schon, dass diese Zeit ab 2016 ist sehr, sehr stark gewesen gegen die Blogger.
Allein im Jahr der Wahl werden 3 Blogger zu 3, 4 und 5 Jahren Haft verurteilt für ihre journalistische Arbeit. Heute sitzen laut Reporter ohne Grenzen 31 Journalistinnen und Journalisten in vietnamesischen Gefängnissen. Und dann, ein Jahr nach der Wahl, kommt der nächste Schock für Boytan Hugh. Trinh Chuang Tan, ein vietnamesischer Geschäftsmann, wird in Berlin gekidnappt. Gemeinsam mit seiner Begleiterin. Vermutlich vom vietnamesischen Geheimdienst. Und das ganz in Boytan Hughs Nähe, im Berliner Tiergarten. Trinh Chuang Tan ist zwar kein Blogger, aber er gehört auch zu den Leuten, die der vietnamesischen Regierung ein Dorn im Auge sind. Trinh Chuang Tan wollte die kommunistische Partei in eine andere Richtung führen und musste am Ende aus Vietnam fliehen. Jetzt hat ihn also vermutlich der Geheimdienst seines Landes in Berlin entführt. Seitdem sitzt er in Vietnam im Gefängnis, lebenslänglich. Boytan Hugh macht sich große Sorgen.
Zuerst werde ich nach Deutschland. Ich denke, ja, nach Deutschland ist es sehr gut. Hier ist es sicher, fühlen kann. Aber nach der Entführung von Herrn Trinh Chuang Tan in Berlin, ich denke, das wird auch nicht mehr sicher in Deutschland.
Ein vietnamesischer Staatsbürger wird auf deutschem Boden gekidnappt. Wer von den vietnamesischen Behörden gesucht wird, der wird anscheinend auch gefunden. Sogar in Deutschland. Dann bekommt Buitan Xu irgendwann auch noch Drohnachrichten auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Und langsam fühlt er sich endgültig nicht mehr sicher in Deutschland. Die Nachrichten kommen von irgendwelchen Facebook-Usern, die Bui erstmal alle blockiert. Wer genau dahinter steckt, das weiß er bis heute nicht. Aber dann meldet sich auch Facebook selbst bei ihm. Nicht mit einer Drohung, aber einer Verwarnung. Buitan Xu soll die Community-Standards der Plattform missachtet haben. Deshalb sperrt Facebook seinen Account, zumindest vorübergehend. Welche Richtlinien? Keine Ahnung. Das Wichtigste ist für ihn erstmal, dass er seinen Account so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringt.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Facebook ist inzwischen ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel für Buitan Xu. Da nennt er sich Noir Bun Tsa, der Windhändler. Weil der Wind die Geschichten der Menschen von Mund zu Mund weiterträgt, erklärt er. Sein Blog liegt ja schon lange hinter der Firewall der vietnamesischen Regierung. Deshalb postet Buitan Xu seine Texte schon lange auch auf Facebook, weil das Netzwerk in Vietnam meist frei zugänglich ist. Für seine 215.000 Follower ist seine Facebook-Seite eine der wenigen Quellen, die ihnen kritische und unzensierte Berichterstattung liefern. Die gibt's nicht mehr, weil Buitan Xus Profil gesperrt ist. Warum genau, weiß er erstmal nicht. Erst später findet er heraus, dass er bei Facebook gemeldet wurde, weil er angeblich ein Foto von einem fremden Facebook-Profil geklaut und es daraufhin auf seinem Account gepostet haben soll. Das ist tatsächlich ein Verstoß gegen die Facebook-Richtlinien. In Wahrheit gehört das Foto aber ihm selbst. Dann hat es jemand von seiner Facebook-Seite geklaut und Buitan Xu anschließend bei Facebook als Dieb gemeldet. Nach dem Ende der Sperre kriegt er sein Profil zwar wieder, aber von da an ist Buitan Xus Facebook-Profil nur noch selten nicht gesperrt.
Am Anfang, ich bin auch sehr schockiert, dass mein Facebook gesperrt ist. Manchmal ist es ein paar Tage, manchmal eine Woche, manchmal mehr Tage lang.
Wer auch immer dahinter steckt, findet immer wieder neue Wege, das Profil von Buitan Xu blockieren zu lassen. Mal wird er gemeldet, weil er Leute beschimpft haben soll. Ein anderes Mal, weil er zum Administrator einer Gruppe gemacht wird, die pornografisches Material verbreitet. Wahr ist nichts davon. Facebook sperrt sein Profil trotzdem immer wieder.
Ja, richtig. Das ab 2016, mein Facebook hat sehr viel mal Sperre bekommen. Gibt auch viele Mal, dass die Facebook meine Account total gelöscht.
Buitan Xu schreibt Facebook jedes Mal, dass da ein Fehler vorliegt. Dass er keine Fotos geklaut, keine Menschen beleidigt und keine Pornogruppen auf Facebook gegründet hat. Aber Facebook antwortet nur, dass der Widerspruch nicht erfolgreich war. Also kann er nur die Sperrfrist abwarten und hoffen, dass der Account lange genug frei bleibt, um zumindest wieder ein paar Texte zu veröffentlichen. So geht das übrigens bis heute. Selbst bei unserem Skype-Interview hält Buitan Xu sein Handy in die Kamera, weil er schon wieder gesperrt ist.
Er hat noch gerade eine Sperre bekommen, 30 Tage Sperren. Zurzeit er hat noch 24 Tage warten müssen, bis die Sperre vorbei ist.
Erst in 24 Tagen darf er seinen Account wieder benutzen. Darüber ärgert er sich inzwischen nicht mal mehr.
Am Anfang, ich bin auch sehr, sehr traurig. Und dann, aber dann nach dem ganzen Jahr ist immer so passiert. Deswegen bin ich auch so normalisiert. Ich denke schon, ist ja wieder normal.
Wer hinter den Sperren steht, wer also in Wirklichkeit die Gruppen eröffnet und die Pornos hochgeladen und die Fotos geklaut hat, das weiß Buitan Xu bis heute nicht. Aber er hat natürlich eine Vermutung. Dieselbe Vermutung, wie sie auch die Organisation Reporter ohne Grenzen hat. Reporter ohne Grenzen engagiert sich für Pressefreiheit auf der ganzen Welt und hat sich seinen Fall genauer angeschaut.
Die Systematik der Angriffe auf bekannte Bloggerinnen und Blogger und der dafür nötige Zeitaufwand machen eine Verbindung zum Staat sehr wahrscheinlich.
Das ist Lisa Dittmar. Sie arbeitet in der Abteilung für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Boytan Hugh ist mit seinem gesperrten Facebook-Profil absolut nicht der Einzige, sagt sie. Mal werden Profile von Bloggerinnen und Bloggern und Journalistinnen und Journalisten gesperrt, weil irgendwelche User sie bei Facebook melden, aber dann auch wieder welche, über die sich direkt der Staat bei Facebook beschwert. So sieht es Lisa Dittmar. Der vietnamesische Staat steckt in manchen Fällen also selbst dahinter, wenn kritische Stimmen auch im Ausland zensiert werden. Und dieser Staat kann übrigens noch viel deutlicher werden.
Auch spricht Vietnams Regierung offen über die erheblichen militärischen Ressourcen, die der Staat zur Bekämpfung sogenannter Propaganda gegen den Staat im Internet einsetzt.
Lisa Dittmar meint hier eine Ankündigung von 2018. Da hat die vietnamesische Regierung mitgeteilt, dass sie eine 10.000 Mann starke Cyberarmee aufbauen will. Die soll, mit ganz offiziellem Auftrag, falsche Informationen bekämpfen, die dem Staat schaden. Man könnte auch sagen, Kritik am Staat oder der Partei verhindern. Für Bui Tan Xiu passt das auf jeden Fall alles gut ins Bild. Es passt zu dem, was er selbst erlebt hat, zur Sabotage und den Blockaden auf Facebook. Er schreibt regimekritische Texte und der Staat versucht, das zu untergraben. Genau wie damals in Vietnam schon.
Ja, weil ich denke, dass ich habe immer so Text geschrieben, das ist kritisierter Text geschrieben an die vietnamesische Regierung. Deswegen habe ich vermutlich, dass es diese Hacker, dass es mich zurück angreifen und versuche ich zu angreifen, kommen aus Vietnam.
Am Anfang klang er ja noch ein bisschen anders. Ihr erinnert euch, damals, als Bui Tan Xiu seinen Blog gestartet hat, hat er gesagt, er sei unpolitisch, dass er sich nicht gegen die kommunistische Partei wendet, sondern nur über das alltägliche Leben in Vietnam schreibt. Aber jetzt, nach mehr als 10 Jahren als Blogger, sieht auch er das nicht mehr so. Er schreibt über Politik, und zwar als Kritiker. Dass es wirklich der Staat ist, der hinter den Facebook-Sperren steht, das kann bisher niemand beweisen. Aber dann kommt ein Angriff auf Bui Tan Xiu, der sich ziemlich eindeutig nachverfolgen lässt. Er kriegt E-Mails, mindestens 4 Stück, mit einer Spionagesoftware im Anhang. Die Software schauen sich ein IT-Experte und später auch Amnesty International genau an. Sie finden heraus, dass die Angriffe von einer Hackergruppe stammen, die in Fachkreisen Ocean Lotus oder auch APT-32 genannt wird. Sie sperrt nicht nur Blogger wie Bui Tan Xiu aus, sondern auch Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten und NGOs. Sie hackt Webseiten, zum Beispiel die von ASEAN, dem Verband südostasiatischer Staaten, und sie dringt in die Unternehmensnetzwerke von Firmen wie BMW ein. Ocean Lotus. Der Name passt gar nicht zu dem rigorosen Vorgehen der Hacker. Hört sich ja eher an wie ein Duschgel oder wie ein Badezusatz. Nicht wie eine digitale Armee, die Journalistinnen und Journalisten zensiert und ausspäht. Deshalb ist die vietnamesische Bezeichnung für die Hackergruppe eigentlich die viel passendere. Sinh Tu Len. Übersetzt heißt das sowas wie...
Das ist so wie Befehl geben, bis zu Tod oder Leben.
Die Facebook-Sperren, die sind für Bui Tan Xiu schlimm genug. Aber die Sache mit der Sperrsoftware, die ist wirklich gefährlich.
Und der Weibeschei, mit wem habe ich kontaktieren? Oder mit anderen Blogger oder anderen Journalisten kontaktieren? Oder der sucht auch Informationen, wer in Vietnam hat für mich Informationen gegeben.
Bui Tan Xiu hat vor allem Angst um seine Quellen und Kontakte. Wenn Ocean Lotus mit ihrer Sperrsoftware rauskriegen würden, wer mit ihm spricht, wäre das eine Katastrophe. Auch hier kann zwar niemand eindeutig beweisen, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem vietnamesischen Staat und Ocean Lotus, aber die IT-Sicherheitsfirma FireEye, die die Attacken von Ocean Lotus analysiert, sagt, die Aktivitäten von Ocean Lotus entsprechen den Interessen des vietnamesischen Staates. Und auch der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sagt im Interview mit BR24 und der Zeit, dass sich Ocean Lotus für bestimmte Personen mit vietnamesischem Hintergrund interessiert. Für ihn einer der Gründe, weshalb wir eine deutliche Verbindung nach Vietnam sehen. Ob da aber auch wirklich der Staat dahinter steckt, darauf will sich der Verfassungsschutz nicht festlegen. Aber jemand anderes aus dem Umfeld der deutschen Sicherheitsbehörden meint, eine Gruppe, die in dieser Größenordnung Ziele hackt, in einem Land wie Vietnam, das geht nicht ohne staatliche Duldung. Ein IT-Forensiker untersucht Bui Tan Xiu's Laptop, findet aber keine Spuren der Sperrsoftware. Vielleicht konnten die Hacker sich nicht auf seinem Computer einnisten. Vielleicht haben sie aber auch einfach ihre Spuren auf seinem Laptop gut verwischt. Jedenfalls fürchtet Boytan Hugh ab sofort nicht mehr nur um sich und seine Familie und sein Umfeld, so wie damals daheim in Vietnam, sondern auch um alle anderen, die mit ihm über E-Mails oder andere Wege in Kontakt sind. Dass die Regierung ziemlich skrupellos sein kann im Umgang mit Leuten, die ihr nicht passen, das hat er selbst oft genug erlebt. Und das zeigt sich auch jetzt wieder. Zum Beispiel im Frühjahr 2020. Er schickt Masken nach Hanoi, weil die vor Ort knapp werden, als Corona ausbricht. Die Polizei in Vietnam kriegt das irgendwie mit und fährt zu seiner Mutter.
Die Polizei möchte das nicht, dass er sowas gemacht und deswegen kommt die Polizei zu seiner Mutti, ja? Und dann hat seine Mutti auch erschreckt, ne? Und zum Krankenhaus gehen müssen und diese Zeit über einen Monat nicht mehr schreiben kann, weil es gefährlich für Gesundheit für seine Mutti, wenn seine Mutti noch im Krankenhaus ist.
Die Gefahr ist immer da. Seine Mutter muss ins Krankenhaus, weil, so sagt es Boytan Hugh, ihr der Schreck über den Polizeieinsatz so zugesetzt hat. Solange sie im Krankenhaus ist, also nicht zu Hause in Sicherheit, will er nichts mehr veröffentlichen. Boytan Hugh schreibt auf Facebook, dass er aufhört mit dem Bloggen, solange seine Mutter im Krankenhaus liegt. Reporter ohne Grenzen veröffentlicht Teile seines Posts. Ich bitte um euer Verständnis, dass ich Abschied nehmen muss. Lebt wohl, meine Freunde. Viele Leute haben meine Mutter benutzt, um mich dazu zu zwingen, ihren Wünschen zu folgen. Sie wollen mich kontrollieren. Zum ersten Mal seit der Geburt seines Sohnes, seit der Geschichte mit dem Schmiergeld im Krankenhaus vor 15 Jahren, schreibt Boytan Hugh nicht mehr. Seine Facebook-Seite bleibt still, über einen Monat lang. Zu hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird, das traut sich Boytan Hugh nicht. Er fürchtet, dass die Lage eher noch schlimmer wird. Nicht nur für ihn, sondern auch für andere, die das Regime kritisieren.
Meine Meinung ist, dass in der nächsten Zeit die Verhaftung oder Verschlagen, die Journalist oder Blogger in Vietnam, wird weiter passiert und wird erhöht von den Maßnahmen von Polizei. Und auch, dass sie angreifen über Internet oder über Hacker gegen diese Ex-Journalist oder Blogger, auch weiter verstärken.
Trotzdem kann Boytan Hugh es nicht lassen. Nach einem Monat Pause schreibt er doch wieder. Über Korruption, über Landraub, über religiöse Unterdrückung.
Die Leser warten meine Texte und dann ich werde weiter schreiben.
Das war Crime Exe. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß. Reporterin dieser Geschichte war Alisa Schröter. Redaktion Marion Hertel, Konstanze Radnoti und Leopold Zag. Regie Niklas Gramann und Konstanze Radnoti mit Unterstützung von Leopold Zag. Audioproduktion Christoph Tampe. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Exe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von FAIO.